Hallo, es ist Sonntagmorgen. Präsenzgottesdienst, alle sind hier?
Ja.
Ja, alle sind hier und freuen sich auf das Wort Gottes. Ich freue mich auch auf das Wort Gottes, denn ich predige auch für mich. Das ist auch eine Predigt für mich heute, die eigentlich jeder mitbekommen kann. Und ich sage mal so, die Predigt ist für jeden, hat für jeden etwas. Das ist wie so ein Stabilbaukasten oder Lego-Bausteine. Da kriegt man ja auch, der eine will eine Eisenbahn bauen, der andere will nur ein Haus bauen. Das Mädel will ein Schloss für ihre Barbie-Puppen bauen. Und so findet jeder seine Werkzeuge. Und deshalb haben wir heute verschiedene Facetten, die jeder sich raussuchen kann. Und am Ende, denke ich, wird jeder auch etwas daraus finden, was absolut wichtig ist. Ja, worum geht es? Vor Jahren in meinem Dienst, oder in unserem Dienst, Conny ist ja später dazugekommen, in der JVA, ist ein Häftling zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich glaube an Gott, aber an den Teufel, den glaube ich nicht, den gibt es nämlich gar nicht. Und da muss man überlegen, was man dann sagt. Denn ich meine, wenn er die Bibel gelesen hat, wie die Leute meist sagen, dann haben sie, glaube ich, nicht richtig zugehört oder zugesehen oder zugehört, wenn das Wort Gottes gepredigt wurde. Und ich finde, mit solcher Äußerung ist ja schon ein teuflisches Werk im Gange. Ja, dass der Teufel einem davon klar machen will, dass es ihn gar nicht gibt. Dann kann er ja in Ruhe arbeiten, denn du merkst ja gar nicht, dass er am Arbeiten ist. Und ich will aber auch eins heute nicht machen, ich will den Teufel nicht groß machen. Also bitte, es geht heute ausschließlich um den Teufel und wie er uns in die Knie zwingen will. Aber das Werkzeug, was ich ja schon sagte, das gebe ich euch dazu, dass wir das nicht zulassen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit uns darüber unterhalten, wie wir ihm Paroli bieten können. Es geht heute so, wir haben viele lange Bibelverse und ich halte das Wort ziemlich kurz dazu, denn die Bibelverse sprechen für sich selbst. Und ich fange ganz einfach mal an mit Epheser 6, und zwar in den Versen 10 bis 13. Conny liest uns das immer vor.
Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.
Zieht die Waffenrüstung an, heißt es da immer. Ich würde das sogar noch erweitern. Einige Übersetzungen haben das auch schon ausgedrückt. Habt die Waffenrüstung angezogen. Denn was nützt die Waffenrüstung, wenn ich sie ja suchen muss, wenn der Teufel schon aktiv ist? Ich finde, sie muss angezogen sein und deshalb können wir täglich nur mit dieser Waffenrüstung umgehen. Und ich sag mal so, ich schlafe sogar damit. Denn die Angriffe können auch nachts kommen. Und da will ich gewappnet sein. Deshalb ist die Übersetzung, habt angezogen die Waffenrüstung, dann ist sie da und der Teufel kann schon nichts machen. Konflikte mit dem Feind Gottes sind unvermeidlich. Wir denken immer, okay, wir haben ja ein ruhiges Leben, aber das ist genau der Punkt, worauf der Teufel ja nur wartet und sagt, da ist er angreifbar. Und diese Verse, die wir eben gelesen haben, die machen das eigentlich auch ganz deutlich. Es wird immer ein Angriff des Teufels geben, weil wir Kinder Gottes sind. An den anderen hat er ja kein Interesse, die kennen ihn ja sowieso, die machen ja sowieso, was er will. Und jetzt hat der Petrus noch was dazu gesagt, im 1. Petrus 5, und zwar die Verse 8 und 9.
Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen.
Ja, Er geht herum wie. Das Wie darf man nicht übersehen. Er ist kein Löwe. Er brüllt nur. Und er läuft wie ein Löwe rum. Er kann nicht mal wie ein brüllender Löwe sein. Wenn wir ihn nämlich entlarven, dann können wir ihm auch das Brüllen sogar nehmen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir das erkennen. Und wir sind in geistliche Kämpfe verwickelt. Aber bist du nicht auch sicher, dass du weißt, wann der Teufel dich angreift? Dass du im Voraus schon weißt, aha, jetzt muss ich aufpassen? Und dann passt wieder der Epheser, dann, wenn ich weiß, dass der Teufel kommen kann, dann habe ich die Waffenrüstung angezogen. Dann weiß ich, ich bin schon geschützt, wenn er etwas mir wieder wegnehmen will. Es gibt Situationen, wo der Teufel mit großer Wahrscheinlichkeit vor deine Haustür auftauchen wird. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Wir haben drei Situationen. Jesus hat uns diese Situationen vorgemacht. Und dreimal klopfte der Teufel gewissermaßen auch bei Jesus an die Haustür. Okay? Und diese gleichen Situationen des geistlichen Kampfes, die werden auch bei uns kommen. Und wenn wir dazu jetzt einmal schon das erste Beispiel gleich nehmen, das ist ein ziemlich langer Vers und er ist so, dass man über diese Verse, die Conny jetzt lesen wird, kann man 2 Stunden separat predigen, aber wir wollen nur die Essenz rausnehmen, die hier auf den Teufel eben zielt. Was lesen wir?
Offenbarung, Kapitel 12, Verse 1 bis 6.
Ja.
Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz mit 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen, 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte. 1260 Tage.
Das hört sich ziemlich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Ich gebe euch mal die Lösung. Das Kind im Text ist Jesus, ist doch klar, ne? Die Frau, das wird manchmal ein bisschen anders gesehen, aber wenn man genau hinschaut, ist die Frau die Nation Israel. Und wir sehen sie manchmal ein bisschen anders, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Der Drache, der das Kind sofort nach der Geburt verschlingen wollte, ist doch der Teufel. Also haben wir doch die drei schon wieder mal da. So, der Teufel, der hat König Herodes infiziert und hat gesagt, tu mal was. Und was macht Herodes? Er lässt eine Anweisung, dass alle Kinder bis zum 2. Lebensjahr getötet werden. Und was macht Gott? Er sagt zu Josef im Traum, Josef ist der Mann von der Maria, pass auf, du gehst jetzt mit dem Kind nach Ägypten und rettet sozusagen Jesus vor dem Teufel. Das ist schon das erste Erlebnis, was Jesus mit dem Teufel gehabt hat. Der Kampf von Jesus ist also sofort begonnen, als er auf die Welt gekommen ist. Der hat ja noch in Windeln gelegen, in der Krippe. Da hat Gott schon zu Josef gesprochen. Und ich denke, wenn wir das wissen, dass wir gerade als neugeborene Christen, da ist ja auch die neue Geburt drin, dann auch wissen, dass in dem Moment es auch bei uns anfängt, wo der Teufel Interesse an uns hat. Und wir müssen uns schützen und uns verteidigen, wie dies neugeborene Kind damals von Jesus oder von Josef und Maria. Den Vers Jesaja 59 hatte ich vorher schon hier gelesen, weil er in die Worte vor der Predigt schon passend, aber Conny liest uns sie mal vor, dass sie aufs Band kommt. Jesaja 49, und zwar die Verse 15 und 16.
Jesaja 59, 15 und 16.
Was hatte ich gesagt?
49. Ja, die Wahrheit hat uns verlassen. Wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Als der Herr sah, dass es kein Recht gab, missfiel ihm dies sehr. Er sah, dass niemand da war und war erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Deshalb half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit schützte ihn.
Stützte ihn. Das muss man sich mal vorstellen. Und da muss man eigentlich lange drüber nachdenken. Die Person, die das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Das sind Christen, die einfach ja ihr Leben übergeben haben. Hier geht es um junge Christen. Und wenn wir uns da den Löwen wieder mal vorstellen, den wir ja vorhin schon zitiert haben, der sitzt also vor einer angeschlagenen Gazelle und die hat eigentlich gar keine Chance. Und wenn wir dies Bild sehen für junge Christen, dann ist es oft so, dass niemand da ist, der sich um sie kümmert und dass sie nach der Rettung plötzlich scheinbar in einer Zeit stehen, wo alles schief zu gehen scheint. Und denken wir mal darüber nach, wenn Menschen errettet werden, haben sie manchmal ganz schlimme Erlebnisse und kommen ja gerade durch die schlimmen Erlebnisse, sei es Krankheit oder finanzieller Mangel oder ich weiß nicht was, Eheprobleme, sind sie ja gerade dann bereit, Jesus anzunehmen. Und sie erwarten dann, dass ad hoc etwas passiert, wie zum Beispiel der mit Schulden rumläuft, der denkt plötzlich, ich mache meine Schürze auf und die Sterntaler fallen vom Himmel. Und so einfach ist das nicht. Gott kann das sofort machen, aber gerade da setzt der Teufel nämlich an und will das, was erreicht worden ist, von demjenigen, der sein Leben übergeben hat, rückgängig machen und will wieder, dass er umkehrt und dass er wieder unter seiner Herrschaft ist. Und wenn wir dieses Wort nochmal, dass es kein Recht gab, missfiel ihm sehr. Gott missfiel das. Das bedeutet, dass Gott erstaunt war, dass keine Fürbitter eingetreten sind. Ich habe darüber nachgedacht. Wir müssen Fürbitte machen. Wir müssen beten für diese Menschen. Seien sie bei uns in der Gemeinde oder seien sie woanders, seien sie im Leib Christi. Wir müssen um diese jungen Christen beten, die jetzt gerade, wenn man keine Fürbitte hat, schutzlos dastehen. Und der Teufel greift sie wieder an und sie werden wieder zurückgezogen in die Finsternis. Die werden dann Beute des Teufels. Und wir haben die Verantwortung für diese Menschen. Und Jesus baut auf uns. Und wir bauen durch Fürbitte eine Schutzmauer um diese Menschen, sodass sie nicht angegriffen werden. Das ist geistlicher Kampf, den wir auch führen können. Ich fühle mich damit einbezogen. Ich will das auch tun. Und wir sollten da wirklich drüber nachdenken, ob wir das nicht machen. Dass wir diese Erweckungswelle, die immer sagen, ich habe von Schalen, die über Deutschland ausgeschüttet werden. Wo ist diese Erweckung? Ich will sie sehen. Ich will sie erleben. Denn das ist die Vision, die da ist. Und warum haben wir den Durchbruch nicht? Weil wir dem Teufel zu viel Raum geben. Punkt. Paulus schreibt an die Kolosser, wir haben unaufhörlich für euch gebetet, seit wir von eurem Glauben an Christus gehört haben. Er betet nicht, damit sie errettet werden, er betet, dass sie da bleiben, dass sie nicht wieder zurückfallen, dass der Teufel sie nicht wieder mit Fußschlingen zu sich ziehen will. Und Paulus betet das, nachdem sie gerettet worden sind, nochmal. Wir müssen die Verantwortung auf uns nehmen. Ich rede da auch für mich. Ich fühle mich da auch angesprochen. Ich denke hier auch nochmal an junge Christen. Aber lesen wir erstmal den Hebräer 10, Vers 32, Conny.
Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten.
Ja. Als wir Jesus unser Leben übertragen haben, wenn wir an diese Zeit denken, ich weiß noch, wie euphorisch wir da mit der Botschaft umgegangen sind. Und die Leute haben uns alle nur angeguckt und haben gesagt, was ist mit dem los? So geht es bei mir. Die haben alle gesagt, jetzt spinnt er total. Bisher war er schon verrückt, habe ich dann gehört, und jetzt ist er total abgehoben. Bis sie eigentlich gemerkt haben, dass was dahinter stand, dass da etwas an Ausdauer und Durchhaltevermögen dahinter stand. Und das ist eben das, wenn junge Leute, junge Christen, die können ja auch alt sein, wenn die eben wieder losgelassen werden, dann führt das ja, die Bibel sagt das auch, es führt zu Spaltung in der Familie und es wird um meines Namen wird es Streit geben, sagt Jesus ja auch, wenn ich das mal so locker formulieren darf. Und wenn wir, aber wir sollen uns an unsere Zeit erinnern und das soll uns Mut machen. Der Mut soll da sein, damit wir wissen an uns, wie wir in diesen Situationen uns gefühlt haben und wie wir durchgehalten, was wir gemacht haben. Ich muss euch nicht anschauen, aber einige wären nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Und da hat sich wirklich im Leben Gewaltiges getan. Und du hast am Ende diesen Kampf bewältigt. Und manchmal haben wir ja Situationen erlebt, wo wir auch meinen, es geht wirklich nicht weiter. Und trotzdem haben wir an Gott festgehalten. Und wir haben aber immer auch vielleicht nicht so deutlich gesehen, dass der Feind eben dabei ist, uns wieder immer wieder zu stören. Und auf der anderen Seite hat er es aber doch nicht geschafft, uns unterzukriegen. Und Gottes Gnade hat es geschafft. Und die hat uns auch gezeigt, dass heute wiederum der Moment da ist, wo wir sagen, wir geben nicht auf. Egal, was auf uns zukommt. Und auf diese Situation wollen wir jetzt, wie hatten wir vorhin gesagt, wenn der Teufel bei dir vor der Haustür steht, da hat er ja noch nicht mal angeklopft. Die nächste Situation sind geistliche Durchbrüche, die bevorstehen. Wenn etwas bevorsteht oder wichtige Übergangsphasen sich abzeichnen, dann sollten wir ganz hellhörig sein, dass das auch jemand mitkriegt, der das nicht will. Ist es so? Ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß, dass ich da besonders vorsichtig und hellhörig sein muss, wenn diese Situation auftritt. Nehmen wir doch nur mal den Matthäus 3, den wir gleich lesen. Jesus hat, wie wir vorhin gehört haben, in den ersten Lebensmonaten Schwierigkeiten gehabt, die Gott gemeistert hat. Aber dann ist es doch 30 Jahre ruhig um ihn gewesen. Dann ist gar nichts passiert. Der hat seine Zimmermannslehre gemacht, der hat im Zimmermannsbetrieb seines Vaters gearbeitet und wir lesen gar nichts darüber. Wir hören mal eine Stelle vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Und dann mehr passiert nicht. Und dann kommt etwas. Dann kommt etwas. Das liest uns die Conny jetzt vor. Und du machst da eine kleine Pause, ne?
Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Matthäus 3, 16, 17.
Ja, okay. Das ist 16, 17. Das kommt, darüber spreche ich gleich noch, wie es weitergeht. Da fängt der Dienst von Jesus an. Und jetzt haben wir später ja Kapitel eingeführt, deshalb denkt man immer, das ist jetzt eine andere Stelle. Conny hat jetzt Matthäus 3, 16, 17 gelesen und der Vers 4, Kapitel 4, Vers 1 ist der unabdingbare nachfolgende Vers, das ist nicht ein neues Kapitel, sondern das ist genau der Vers, der danach kommt. Und jetzt liest den bitte vor.
Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte.
Da haben wir es doch. Zack. Jetzt muss man da natürlich drüber nachdenken, warum der Heilige Geist das gemacht hat. Aber das ist auch letztlich der Test, den Gott wieder mit uns macht, uns auf gewisse Dinge in der Welt auf Probe zu stellen. Wie handelt er das jetzt? Ich kann mich an gewisse Dinge erinnern, wo Gott bestimmt gesagt hat, da werde ich jetzt mal gucken, wie Peter damit umgeht. Und zum Glück bin ich nicht reingefallen, sonst wäre ich heute nicht hier. Ganz einfach. Also, dieser Vers 4,1 schließt automatisch ohne Unterbrechung an. Und wenn wir dann sehen, was wir schon jetzt im Voraus dazu wissen. Jesus hat Kranke geheilt, er hat Menschen das Evangelium verkündigt, er hat Wunder geschehen lassen und er hat einfach den Willen des Vaters sichtbar gemacht. Aber in diesem Zeitpunkt und genau von diesem Zeitpunkt an kommt es auch zum Kampf. Und wenn wir mal so, ich denke mal so, wir haben ja heute so Drohnen, die so rüberfliegen. Und wenn wir mal diese Situation jetzt, die Jesus dort erlebt hat, mit so einer Drohne beobachten, dann kommen wir doch auf drei Punkte, die dazu ganz wichtig sind und wo der Teufel eben eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir auf uns jetzt schauen, dann ist es vielleicht auch gerade bei uns so, dass etwas passiert. Ich habe letzten Sonntag im Gottesdienst von jemandem gehört, der hat gesagt, bei mir tut sich etwas. Ich habe das Gefühl, dass etwas passiert. Und da kannst du gewiss sein, das hat er auch gehört. Und da müssen wir aufpassen. Und das hat mich vielleicht auch zu dieser Predigt heute inspiriert. Ich habe die ganze Woche überlegt, worüber spreche ich. Seit Mittwoch wusste oder Donnerstag wusste ich, dass das angesagt ist, dass wir einfach aufpassen, dass wir keinen Schlitz in die Tür hinein offen machen, dass der Teufel irgendwo nicht nur einen Fuß, sondern vielleicht erstmal nur einen kleinen Finger reinstecken kann. Und wenn wir diese Übergangsphasen und wo Gott uns in eine Position bringen will, wohlgemerkt in seinem Dienst und in seinem Dienst für den Leib Christi, dann ist der Teufel dabei. Wenn wir diese Übergangsphasen haben, dann haben wir jetzt drei verschiedene Angriffsflächen, die wir vergleichen können mit dem, was Jesus erlebt hat. Und lesen wir mal die erste vor, Matthäus 4, Vers 3 und 4.
Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
Was will der Teufel damit erreichen, wenn wir das mal genau analysieren? Er will versuchen, dass die Berufung, die du hast, nichts wert ist. Er will sie canceln. Er will sagen, hast du darauf richtig zugehört? Hast du die Stimme auch richtig beachtet? Und da kommt Jesus rein und sagt, er hat aber zu mir gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Das war ja vorher. Und der Teufel sagt jetzt, nun, wenn du der Sohn Gottes bist. Der stellt das in Frage. Nun, bist du der Sohn Gottes? Ja, dann zeig uns das doch. Verstehst du? Er provoziert ihn mit einer Aussage, die einfach von ihm typisch, für ihn typisch ist. Und wenn wir jetzt vor diesem Durchbruch stehen, vielleicht sollst du evangelisieren, vielleicht sollst du als Lehrer machen oder als Lehrerdienst machen oder als Gebetskämpfer. Du sollst einfach einen Platz in der Gemeinde finden und da gibt es viele Möglichkeiten und, dass Gott dir irgendwas gesagt hat. Wo du einfach denkst, wie soll das gehen? Und dann kommt er und sagt, ja, das geht ja auch nicht. Das kann ja gar nicht gehen. Du kannst das ja gar nicht. Und wenn ich daran erinnere, wenn ich an meine Vision denke, die ich bekommen habe vor 22 Jahren, die ist immer noch nicht da. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, weil vieles haben wir erreicht, aber das, was da steht, haben wir noch nicht erreicht. Aber es wird kommen. Und das ist deshalb so, dass der Teufel es vielleicht bremsen könnte oder aufheben könnte. Und der Teufel macht nämlich auch etwas. Wenn er merkt, dass er dich nicht durch das Wort kriegen kann, dann schiebt er dich an. Dann sagt er, guck mal, ich gebe dir noch einen Dienst, ich gebe dir noch einen Dienst, ich gebe dir noch einen Dienst. Nur damit du das nicht erreichen kannst. Dann wirst du auf der anderen Seite, ich sage jetzt nicht verheizt, aber überlagert, auch belastet. Du musst also jetzt auch erkennen, wo auf der einen Seite Pause ist, damit du nicht weitergehen kannst, um dann zu sagen, ich muss auf meine Schiene, die wirklich jetzt durch die Vision schon abgedeckt ist für meine Berufung, muss ich jetzt Platz finden. Und da ist Gott auch wieder tätig. Das hängt mit Glauben zusammen. Und wenn es so ist, dann wird er für die anderen Sachen jemand finden, damit du für die Berufung, die du hast, wiederum zur Verfügung stehst.
Amen.
Amen. So sehe ich das und so ist es auch. Und es ist jetzt für viele, die auch jetzt zuhören, junge Christen, alte Christen und erfahrene Christen, Gläubige oder auch zweifelnde. Wir haben ja alles und wir haben ja diese individuellen Merkmale für jeden Christen. Wir sind ja nicht gerade mit dem Rasenmäher unterwegs, dass alle Christen gleiche Höhe haben, gleichen Stand haben. Nein, China oder noch besser in Pyongyang, in Nordkorea, ja, wo diese Gleichheitsprinzipien unter der Bevölkerung im weltlichen sind. Aber wir müssen hier sehen, dass in dem Moment, wo du etwas an Berufung hast, dann nimmt der Teufel neben dir Platz. Er sitzt mit dir im Boot, er sitzt neben dem Auto mit dir und er sitzt zu Hause mit am Tisch. Und du musst sagen, Psalm 23, er deckt uns den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Meins. Mein Tisch. Entschuldigung. Und da langst du nicht hin. Das ist mein Müsli, das ist mein Apfel und mein Bratfisch. Okay? So ist es. Und das müssen wir uns immer wieder sagen und uns nicht davon abbringen lassen, dass unsere Berufung eben Schall und Rauch ist. Die nächste falsche Formulierung, die der Teufel hat, kommt jetzt anschließend. Wir lesen Matthäus 4, Vers 6.
Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern.
Merkt ihr was? Das Zitat kommt vom Teufel. Aber er zitiert falsch. Das sage ich euch gleich. So, hier geht es um etwas, was hier kommt, um unseren Stolz. Und der Teufel nutzt an dieser Stelle den Stolz, um Jesus anzustacheln. Und das ist etwas, wenn wir den Ort sehen, wo Jesus sich aufhält. Er steht auf einem Vorsprung des Tempeldaches. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Tempel in Jerusalem, so ein Riesenbauwerk mitten in der Stadt, ganz oben. Und er steht noch auf dem Vorsprung vom Tempeldach. Alle sehen ihn. Und der Teufel sagt zu ihm, du solltest jetzt auch allen anderen beweisen, wenn du dich hinunterwirfst, dann wirst du eine weiche Landung machen, weil Engel dich auffangen und dann wird jeder wissen, dass du Gottes Sohn bist. So redet doch der Teufel mit uns. Und da ist etwas, wenn wir unbedachte Dinge tun, und der Teufel tat ja alles, was er konnte, um Jesus zu diesem leichtsinnigen Handeln zu verführen, dann müssen wir nicht gewiss sein, dass Gott uns in diesem Rahmen rettet. Und gehen wir mal auf das falsche Zitat. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist das eine, was er erwidert. Aber das Zitat vom Teufel, wenn er den Psalm 91, 11 zitiert und den er falsch zitiert, da steht es nämlich, er soll dich, und die entscheidende Stelle ist, dass er soll dich bewahren auf deinen Wegen. Und wenn wir noch eine andere Übersetzung haben, auf allen deinen Wegen des Gehorsams und Dienstes. Das heißt, nicht die eigenen Dinge tun, sondern wir sollen gehorsam sein. Und dann wird er uns auf allen unseren Wegen bewahren. Und das zitiert der Teufel nämlich nicht. Das sagt er ihm nicht. Das ist ja schon die Lösung. Wenn er das zitiert hätte, dann wäre er ja ins Leere gelaufen. Und das ist immer seine Art. Wir haben viele andere Stellen, wo er auch falsch zitiert und wo wir mit diesen Zitaten dann, wenn wir sie für bare Münze nehmen, in die Irre laufen. Nochmal, wenn wir Leichtsinniges tun, was wir durch unseren Stolz uns erlauben, dann können wir nicht erwarten, dass Gott uns hilft und wir werden zu Fall kommen. Wir müssen also widerstehen den Angriffen des Satans, die durch unseren eigenen Stolz vielleicht bestätigt werden sollten. Dass wir sagen, okay, wenn der Teufel uns das vorspielt, dann bin ich derjenige, der das auch gerne macht. Und dann werde ich vielleicht von allen besser wahrgenommen. Und diese Versuchung zu erkennen, die dich zu Fall bringen kann, um die geht es hier. Und wenn du sicher weißt, dass du ein wiedergeborener Christ bist und dass du durch den Glauben die Erkenntnis hast, dass du das eben vom Teufel aufgetragen bekommst, dann kannst du auch dann handeln und ihm sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Wie war das? Er deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich kann das haben, ich kann das in Anspruch nehmen. Aber der Teufel sitzt immer mit im Boot, hatte ich vorhin schon gesagt. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir müssen immer gewappnet sein. Je weiter wir nach vorne kommen, je weiter wir in unseren Dienst vertieft hineinkommen. Und jetzt kommt der dritte Bereich. Auch immer wieder auf uns gemünzt, was Jesus widerfahren ist, damit wir erkennen, wie wir heute in derselben Situation sitzen, wie damals Jesus auch.
Matthäus 4, 8 bis 11. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus.
Er hat also ganz klare Ansage gemacht. Und hier sehen wir auch, der Durchbruch steht kurz bevor. Und der Teufel bot Jesus genau das an, wofür er ja auf die Welt gekommen war. Aber ich sage immer, was machte er? Er macht den Shortcut. Er sagte, du musst nicht den langen Weg nehmen, sondern der kurze. Der ist ja viel bequemer. Und das ist auch etwas, was wir heute angeboten bekommen haben. Der Teufel sagt zu Jesus, hey, du kannst doch die Abkürzung nehmen. Ich gebe dir, was du haben willst. Du musst nicht auf Gottes Weise arbeiten. Ja, mach du ein paar Kompromisse, die wir eingehen. Und deine Integrität, die musst du nicht wahren. Aber denk mal, wie schnell du ans Ziel kommen kannst. Du kannst die ganze Sache mit dem Opfer am Kreuz umgehen und musst es nicht auf Gottes Weise tun. Das ist doch das, was der Teufel ihm damit sagt. Ich habe dir einen besseren Weg. Und der kommt da im weißen Kleid, der kommt mit dem Pferdefuß und mit der Hake in der Hand. Nein, nein, der kommt schon ganz so, als wenn man sagen würde, in unserem Leben, das ist wirklich logisch und da kommt wirklich etwas, was Sinn macht. Und dann müssen wir merken, Ding Dong, falsche Quelle. Ja? Und wenn Gott ein Ziel setzt, das du erreichen sollst und dass du, wo du schon auf dem Weg bist, es einzunehmen oder zu erreichen, dann kannst du gewiss sein, der Teufel wird versuchen, mit Kompromissen dich zu verleiten und dir Alternativen anbieten. Und glaub nicht dem Teufel, nicht eine Sekunde. Sein Weg zu Kompromissen führt dich ins Verderben. Und das müssen wir erkennen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn fragen, wenn wir überhaupt wissen, wie er arbeitet, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann wissen wir auch sofort, hey, das kann gar nicht gehen. Und einer von diesen Kandidaten, der das nicht unbedingt gleich richtig gesehen hat, ist Petrus. Jetzt kommt ein langer Bibelvers. Matthäus 16, 21 bis 25.
Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn, das darf nicht sein, Herr, das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden.
Das spricht für sich selbst. Es ist wunderbar. Und das Kreuz ist der Ort des Opfers. Und genau davon spricht Jesus. Und diesen Weg wird er auf Wunsch des Vaters auch gehen, indem er sein Leben für unsere Sünden gibt. Und der Teufel, der ja schon einmal abgeblitzt ist mit dem Kompromiss, der wird jetzt von Petrus benutzt, um Jesus anzuzweifeln. Er will, dass er die Sache leicht nehmen soll und sich gar nicht opfern muss und nicht so viel geben und nicht sein Leben hingeben. Das ist doch das, was Petrus ihm vor Augen führt. Und wenn Gott dir sagt, zum Beispiel jetzt für uns heute, gib einen Teil deiner Zeit oder Opfer materielles oder sogar Finanzen, dann musst du darauf gefasst sein, dass der Teufel neben dir steht und mit allen Mitteln versuchen wird, dich davon abzuhalten. Wenn du deine Opfer in die Gemeinde gibst, sagen die Leute, der Pastor will doch nur dein Geld. Das will er gar nicht. Gott nimmt das Geld und segnet es. Und es gibt dir nicht mit Strichrechnung zurück, sondern mit Punktrechnung. Das ist jetzt kein Wort zum Opfer. Aber wenn du 100% auf etwas bekommst, was für die Gesellschaft heute eine super Gewinnmarge ist, gell? Ist doch so, 100%. Wenn du 1 Euro einsetzt, 100%, hast du 2 Euro. Das sind 100%. Ja. Das ist gewaltig. Und wenn Gott sagt, ich gebe das Hundertfache von 10 Euro sind? 1000.
1000 Euro,
ja. Ja, und das ist einfach die Punktrechnung, ist Gottes. Und wenn wir das wissen und den Philipper 4,19, den brauchen wir jetzt nicht. Wir reden ja über den Teufel. Aber wenn wir dem Teufel das sagen, dass er uns alles gibt, wenn wir geben, dann ist doch die Frage des Gebens gar nicht mehr im Raum. Dann haben wir doch schon da die sichere Seite erkannt. Und dann ist das nicht das Argument, was der Teufel bringt. Der Pastor will doch nur dein Geld. Das ist doch Quatsch, ne? Das ist das. Und wenn wir vor solchen Situationen stehen, dann sagt der Teufel uns, nun musst du erstmal tief durchatmen, bevor du weiter handeln willst. Und das ist doch schon seine Chance, dass du nicht spontan sagst, hey, so nicht, sondern dass du erstmal durchatmest und sagst, oh, das muss ich mir nochmal überlegen. Ist das wirklich so? Und dann hat er schon ein Bein in der Tür. Und da ist etwas, das wir ganz klar erkennen müssen, welcher Feuereifer für Gott notwendig ist, und wie sehr wir uns verausgaben sollten, wenn wir auf seiner Spur sind. Und das kostet halt Opfer. Opfer in unserer Zeit, Opfer im Materiellen, Opfer im Geld. Und das ist etwas, was aber Gewinn bringen wird. Und das weiß der Teufel. Das wird Gewinn bringen für das Reich Gottes. Und das ist ihm ein Dorn im Auge. Und deshalb fordert er uns immer wieder heraus und bringt uns an unsere Grenzen. Hören wir nicht auf ihn. Hören wir lieber auf Gottes Aufforderung, Opfer zu bringen. Und wir werden es nicht bereuen. Liest du nochmal den letzten Satz?
Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden.
Ja. Sein Leben behalten, der wird es verlieren. Nicht? Wer versuchen wird, sein Leben zu behalten. Wenn wir am Alten festhalten, wenn wir an den Werten des Teufels festhalten, werden wir verlieren, dann werden wir alles verlieren, dann werden wir auch das ewige Leben verlieren. Und mit Gott sind wir auf der sicheren Schiene. Und diese Unterscheidung erstmal zu haben und dann den Kampf, den wir täglich eigentlich gegen erleben und den Weg, den wir mit Jesus im Kampf, im geistigen Kampf gehen sollen, der führt uns letztlich dazu, dass wir ein Leben ja, in Frieden in der Ewigkeit haben werden. Ist es so?
Amen.
Amen. Und Amen sage ich jetzt auch. Danke für das Wort, Herr. Danke für den Sonntag. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche, die jetzt zuhören. Und wir werden es am nächsten Sonntag wiederhören mit einer wiederum wunderbaren Botschaft, die Gott uns allen geben wird. Halleluja. Amen.